Ja, während wir träumen und nachdenken, worüber hast du als erstes nachgedacht? Was sind so die Träume? Hast du da einen finanziellen Traum, wo du sagst, oh, wenn finanziell keine Grenzen gesetzt werden, ich wüsste direkt, wo es hingeht? Oder hast du Träume, die deinen Wohnraum, deine Wohnung oder ein neues Haus oder Reisen? Träumst du von irgendwelchen großen Reisen? Vielleicht würdest du dir wünschen, frei zu sein von deiner Krankheit, von den Beschwerden, die dich immer wieder irgendwie zurückwerfen. Oder von Gedanken, die in deinem Kopf sind, wo du denkst, oh krass, ich kann diese Gedanken gar nicht loslassen. Vielleicht würdest du dir wünschen, dass du frei sein würdest in Beziehungen, die dir total schwer fallen. Oder in denen du dich fühlst wie in einem Gefängnis. Oder wo du dir wünschen würdest, oh, ich würde mir so wünschen, dass es eine gute und kraftbringende Beziehung wird. Ich glaube, die meisten von uns haben Bereiche in ihrem Leben, wo sie sagen würden, ja, da möchte ich gerne frei sein. Da bin ich noch nicht frei. Da habe ich noch nicht das, bin ich noch nicht an dem Level, wo ich gerne wäre. Und es ist auch einer der Gründe dafür, warum Freiheit und Freisein einer der zentralen Werte hier bei uns in der CGM ist. Wir wollen einen Raum erleben, in dem wir lernen, frei zu sein. In dem wir verstehen, was Freiheit überhaupt bedeutet. Und heute möchte ich darüber sprechen, zusammen mit Paulus aus dem Galaterbrief, was Freiheit im neuen Bund, also dieser neuen Gerechtigkeit mit Jesus, eigentlich bedeutet. Welche Segnungen das bedeutet, die wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle verpassen, weil wir so fokussiert auf etwas anderes sind. Und wie dann Früchte daraus entstehen können, sodass nicht nur wir das genießen und es uns gut geht, sondern dass unser Umfeld, egal wo wir sind, also diese Früchte kosten können. Und für Paulus ist das ein zentrales Anliegen in der Gemeinde, dass die Menschen in der Gemeinde, dass ihr, dass wir, wo wir gerade sind, dass wir Freiheit erleben, dass wir Veränderungen durch Jesus erleben, dass wir eben nicht so bleiben, wie wir sind. Und es scheint auch mir fast so, wenn ich diesen Galaterbrief lese, und vielleicht habt ihr das auch mal im Zusammenhang getan, und da scheint es manchmal so zu sein, als würden die Galater nicht komplett das erleben, was sie eigentlich erleben können. Sie bleiben so unter der Latte zurück. Und ich möchte euch mal herausfordern, in dem Vers, den ich jetzt gleich vorlese aus dem ersten Kapitel, mal so nachzuspüren, in welcher Situation wird sich die Gemeinde, an die Paulus das schreibt, gerade fühlen. Ich lese vor aus Galater 5, Vers 1. Da schreibt er: Zur Freiheit hat Christus uns befreit. So steht nun fest, und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflesen. Zur Freiheit hat Christus euch befreit, so steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auferlegen. Wenn ihr jetzt schon eine Weile die Predigtreihen jetzt in der letzten Zeit mitbekommen habt, dann merkt ihr, Paulus scheint es ein richtig wichtiges Anliegen zu sein. Er wiederholt es immer wieder. Er umkreist es so ein bisschen, so wie so ein Adler seine Beute auf der Suche, wann er endlich zuschlagen kann. Und er sagt der Gemeinde, ihr seid frei. Christus hat euch frei gemacht. Diese Themen Gnade, Freiheit, Vergebung, die Ermahnung an die Gemeinde, das kommt immer, immer wieder. Und sie sollen dranbleiben an dem, was Jesus ihnen geschenkt hat. Und deswegen geht es für uns jetzt auch diesen nächsten Schritt weiter, indem wir wissen, Paulus sagt, als Christ sind wir für Freiheit gemacht worden. Du bist für Freiheit erschaffen worden. Freiheit vom Gesetz, von dem Fluch, dass du es nie halten kannst. Dass letztlich du immer mit einem Anspruch konfrontiert bist, wo du sagst, oh, das funktioniert überhaupt gar nicht, ich kann das nicht halten. Und Paulus erklärt der Gemeinde immer wieder, dass Jesus ihnen eine neue Gerechtigkeit schenkt, die sie ergreifen können. Und diese Freiheit geht jetzt sogar noch tiefer. Es geht nämlich nicht nur darum, dass wir befreit sind von dem, wo wir immer wieder scheitern können, sondern es geht auch darum, dass es eine Fülle gibt, die wir vielleicht verpassen, wenn wir nicht daran festhalten. Und das ist eine Fülle von Freiheit mit allem Segen, den Gott für dich vorbereitet hat. Und dann nimmt Paulus dieses Bild wieder auf. Er erklärt, dass Jesus ein Bürger für einen neuen Bund geworden ist, der ohne Gesetze auskommt. An einer anderen Stelle in Hebräer 7 wird es nochmal deutlicher beschrieben. Was bedeutet das? Der alte Bund, also das, wo die Juden vorher drin lebten, zu der Zeit, als Jesus kam und schon weit vorher, seitdem Gott die Gesetze an Mose gegeben hat und einen Bund mit dem Volk geschlossen hatte, dem fehlte die Erfüllung. Dieser Bund war zwar eine Möglichkeit, mit Gott in Verbindung zu kommen, aber das Problem war, dass die Menschen immer wieder gescheitert sind. Dass es letztlich doch keine Möglichkeit gab, komplett in die Gegenwart Gottes zu kommen, so wie sie sind. Und so wie der alte Bund aussah, durch die Gesetze offenbarte er die Schuld der Menschen immer wieder und immer tiefer. Und anstelle näher zu Gott zu kommen, wurde durch diesen Bund auch bewusst, wir sind unendlich weit von Gott weg. Und es zeigt sich immer wieder, Menschen haben aus sich heraus keinen Zugang zu Gott. Und deswegen war dieser neue Bund, das auf das Israel wartete, den Messias, den Retter, war der so zentral. Und dieser Bund besteht aus dem, was Jesus am Kreuz und in der Auferstehung getan hat. Also vorher war es ein bisschen, wer von euch diese griechische Sage von Sisyphus kennt, ein Mann, der dazu verurteilt wurde, einen Stein in einen Berg heraufzurollen. Und in dem Moment, kurz bevor er oben ist, rollt dieser Stein wieder runter, er muss von vorne anfangen. Und das ist so ein Bild für das Gesetz im alten Bund. Wir konnten immer wieder probieren, wir konnten unser Bestes geben, aber letztlich hat es nie gereicht. Und Paulus macht jetzt einen wichtigen Punkt zu der neuen Realität, zu dem, was durch Jesus sich verändert hat, zu der Realität vorher. Und er sagt, jetzt wird die neue Gerechtigkeit sichtbar. Er sagt, Christus und das Gesetz sind wie zwei Pole, die sich gegenseitig abstoßen. Sie funktionieren so nicht gemeinsam zusammen. Warum nicht? Weil Christus für die Freiheit steht. Oder mit anderen Worten, er steht dafür, dass das passiert ist, worauf alle gewartet haben, dass das Gesetz nämlich endlich erfüllt wurde. Und Paulus erinnert die Galater daran zu sagen, ey, wenn ihr sagt, ihr braucht das Gesetz noch, wenn ihr das Gesetz selber erfüllen wollt, dann ist es so, als dass ihr so tut, als würdet ihr Jesus gar nicht brauchen. Ja? Wenn ihr euch an diesem Gesetz festkrallt, was ihr tun müsst und lassen müsst und erledigen müsst, um Gott zu gefallen, dann braucht ihr Jesus nicht. Aber dann seid ihr auch wieder in dem alten Ding. Mit dem Tod und Sieg von Jesus am Kreuz ist der alte Bund abgelöst worden, erfüllt worden. Und der neue Bund als erstes besteht jetzt zwischen dem Vater und dem Sohn, die den beiden geschlossen haben. Und wir können, und es ging beim letzten Mal darum, dass wir eintreten in diesen neuen Bund mit Jesus, mit unserer Entscheidung für Jesus. Und plötzlich sind wir davon befreit, das Gesetz einhalten zu müssen. Und das hat eine Konsequenz. Wir können nämlich in einem freien Zugang, mit einem freien Zugang zu Jesus treten und in die Gegenwart Gottes hineinkommen. Wir haben einen freien Zugang zum Thron Gottes. Paulus beschreibt es im Hebräerbrief in Kapitel 10, Vers 22. Dort steht, wir können mit aufrichtigem Herzen in die Gegenwart Gottes treten und ihm ganz und gar vertrauen. Denn unsere Herzen wurden mit dem Blut Christi besprengt, um uns unser Gewissen von Schuld zu reinigen, und unsere Körper sind mit reinem Wasser gewaschen. Sagt Paulus hier. Er sagt, dass die Tür zu Gott, durch das, was Jesus getan hat, die Tür zu Gott offen steht. Du kannst eintreten, du darfst in seine Gegenwart kommen. Du darfst dich ihm nähern, ohne dich zu schämen, weil er dich befreit hat von all dem, was dich ausmacht. Und mit dieser Wahrheit bekommen wir im Glauben, wenn wir den Glauben für uns annehmen, bekommen wir ein komplett neues Leben geschenkt. Viel ändert sich. Ja, mit anderen Worten, ja, wir wurden gerettet. Es braucht nichts mehr. Es braucht nicht mehr als dieses Jahr, um gerettet zu werden, um in diese Gegenwart Gottes hineinzukommen, zu Jesus. Aber jetzt gibt es ein Problem. Und dieses Problem adressiert Paulus ja an die Leute. Und das Problem ist, ich bin mir sicher, viele von uns kennen das. Wir können ihn jetzt nämlich einfach stehen bleiben. Und sagen, oh, wir sind gerettet, von aller Schuld befreit, super. Aber unser Leben geht komplett normal weiter. Wir sagen, oh, das reicht mir mit dem neuen Leben. Ja? Es reicht mir, so eine Community vielleicht zu haben. Aber wenn wir stehen bleiben dabei, wenn wir sagen, das Ja zu Jesus betrifft nur meine Rettung, dann verpassen wir etwas komplett Zentrales. Darüber möchte ich sprechen, was Jesus noch für uns vorbereitet hat. Es gibt nämlich Segen oder Segnungen des neuen Bundes, die wir ergreifen dürfen mit Jesus Christus. Es hört nämlich mit dem uneingeschränkten Zugang zu Gott nicht auf. Was Jesus getan hat, kann noch viel mehr. In diesem Moment, als Jesus am Kreuz hängt, das spricht er, kurz bevor er sein Leben aushaucht, in Johannes 19, Vers 3, er sagt, es ist vollbracht. Jesus sagt, es ist vollbracht. Und dieses "Es ist vollbracht", was Jesus da getan hat, das beinhaltet, dass wir diesem vollkommenen Werk von Jesus am Kreuz nichts mehr hinzufügen können. Wir müssen dem auch nichts mehr hinzufügen. Das bedeutet, dass wir wirklich frei sind. Dass der Anspruch an dem, was du tun müsstest oder könntest oder solltest, dass Jesus sagt, ich habe am Kreuz alles getan. Kein bisschen von unserer Rettung hängt davon ab oder hängt von uns ab. Wir müssen es durch Glauben ergreifen. Dem Werk vom Kreuz ist nichts mehr hinzuzufügen. Und weil es so ist, verändert sich plötzlich alles. Ja? Es gibt, habe es gehört von, wenn Kinder in Amerika adoptiert werden, dann passiert ein entscheidender Schritt. Dann bekommen die Kinder nämlich nicht nur ein neues Zuhause, sondern ihre Geburtsurkunde wird verändert. Etwas, was ja eigentlich so in unserem Fall ein Dokument ist, was einmal festgelegt wird, wo Vater und Mutter eingetragen werden und dann wird es nie wieder verändert, aber du brauchst dein Leben lang. Und dort passiert etwas anderes, nämlich, dass die adoptierten Eltern in die Geburtsurkunde des Kindes als die eigentlichen, als die Eltern eingetragen werden. Plötzlich ist es so, dass du nicht mehr von außen dazugekommen bist, sondern dass du komplett zum Stammbaum dieser Familie gehörst. Und das finde ich so ein wunderbares Bild dafür, was passiert, wenn wir zu Jesus kommen, dass wir plötzlich zu einer neuen Familie gehören. Du gehörst zu einer himmlischen Familie mit deinem himmlischen Vater und plötzlich ist das deine neue Realität. Und wie eine Realität für ein adoptiertes Kind sich komplett ändert, weil es in einer neuen Familie ist, so ändern sich auch unsere Realitäten an dieser Stelle. Ich habe das erwähnt, wir haben einen Zugang zum Vater. Ja? Dieses Bild des zerrissenen Vorhangs vor dem Allerheiligsten, dieser massive Vorhang ist zerrissen und wir können eintreten. Wir haben plötzlich die Möglichkeit, so wie heute im Lobpreis, ja, einfach vor Gott zu kommen und zu sagen, ey Gott, hier stehe ich. Und du kannst es ganz persönlich machen. Das war für einen Juden zu der Zeit von Jesus nicht vorstellbar. Weil man klar, er braucht einen Mittler, braucht jemand, der für ihn zu Gott geht und hoffentlich auch an meine persönlichen Probleme denkt, wenn er in der Nähe von Gott ist. Aber jetzt darfst du direkt zu ihm kommen und darfst mit ihm sprechen. Du kannst die Gottes Gegenwart erfahren, du kannst sie spüren. Und es ist keine Trennung mehr. Mit dieser neuen Realität in deiner neuen Familie besteht auch, dass du Versorgung erleben kannst von deinem himmlischen Vater. So wie Eltern für ihre Kinder sorgen, so sorgt der himmlische Vater für uns. Und es liegt ein Schlüssel daran, dass wir nicht immer selber versuchen, alles erreichen zu wollen, was schon längst geschehen ist. Also es geht zum Beispiel nicht darum, dass du ständig Gott anbettelst, dass er dich versorgt, sondern dass du es auch im Glauben ergreifst mit dem Wissen, dass die Versorgung bereits uns gehört. Es gibt so eine ganze Menge in der Geschichte der Kirche, gibt es eine ganze Menge Menschen, die wirklich ja, tolle Glaubensvorbilder waren. Und einer, schon ein paar Jahrzehnte tot oder vielleicht sogar noch länger, ist Georg Müller. Georg Müller war ein Mensch, der sein Leben für Gott hingegeben hat. Und er lebte in England und hat dort sich in Kinderheime investiert. Aber in diesem Punkt Versorgung hat er ein Prinzip gelebt, was ich total faszinierend finde. Er sagte nämlich, weil Gott mich kennt, weil er mein Versorger ist, weil er mein Vater ist, werde ich ihn nicht mehr um Dinge bitten, sondern ich werde anfangen, ihm zu danken für das, was er mir schenken wird. Ich werde nicht mehr ihn bitten und drum zu betteln, sondern ich werde ihm Danke sagen, dass er mich versorgt. Stell dir mal vor, was das für ein unterschiedliches Mindset ist. Ja? Ich weiß nicht, wie es euch geht. So, ihr geht, oder wenn ihr Eltern seid, kennt ihr das vielleicht. Ne? Ihr geht durch so einen Laden, zum Beispiel, ich sag mal, keine Ahnung, so einen Bücherladen mit Spielzeug oder so. Und dann kommen die Kinder und betteln und betteln und betteln. Darf ich das, darf ich das? Ich habe da nie Bock drauf. Aber die hören nicht auf zu betteln. Und dann irgendwann sagst du vielleicht, ah komm, ich gebe meine Payback-Punkte einfach aus und dann kaufe ich das jetzt einfach, damit Ruhe ist. Ja? Aber bei Gott ist es anders. Er kennt uns. Wir brauchen nicht zu betteln, sondern wir können ihm danken. Was kommt noch in dieser neuen Familie? In Epheser 1, Vers 3 steht, dass wir gesegnet sind mit jedem Segen aus der Himmelswelt. Zieh dir das mal rein, was das bedeuten wird. Du bist gesegnet mit allem Segen aus der Himmelswelt. Das heißt, Gott hat etwas für dich vorbereitet, was über unsere Vorstellungskraft so was von hinausgehen kann, dass wir sagen können, ich möchte das gerne empfangen, Herr. Ich möchte diesen Segen gerne empfangen. Ich möchte sehen, wie das mein Umfeld und mein Leben verändert. Und zuletzt, du bist ein Erbe. Du hast einen himmlischen Erbteil erlangt und deine Zukunft ist gesichert. Also stell dir vor, was bedeutet, was ist das für eine Realität? Was macht das für eine Veränderung für dich? Was wir nur verstehen müssen, es ist ein Bund in unserem Herzen. Ja? Es kann sein, dass unser Umfeld das vielleicht gar nicht wahrnimmt, dass wir Christen sind oder dass es für uns neu ist. Wir brauchen es auch nicht krass vor uns herzutragen, sondern es ist ein Bund unseres Herzens. Der Kern des neuen Bundes sind nicht die Segnungen, nicht das, was noch dazukommt, sondern es ist die persönliche Beziehung mit Gott, die nun möglich ist. Dass du eintreten kannst in seine Gegenwart. Also, wenn das Kreuz tatsächlich alles für uns beinhaltet, so wie Paulus das hier sagt, dann brauchen wir dem nichts mehr hinzuzufügen. Und wir verstehen jetzt, es ist mehr als Rettung einfach nur, also mehr als das, worauf wir hoffen, was passiert, wenn unser Körper hier auf der Erde aufhört zu existieren. Es ist mehr als Rettung, es ist zusätzlich Versorgung, Segen und Erbe. Und letztlich verstehen wir, und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich erlebe es bei mir selber immer wieder, ich denke, wo ist denn der Segen in meinem Leben so krass? Ich lebe oft nicht in diesem Status. Und Paulus fällt es auf. Vielleicht geht es ihm selber sogar auch so. Manchmal ist es ja so, dass die Sachen, die wir selber in uns merken, die uns selber nerven, dass wir die bei anderen ganz schnell erkennen. Ja, vielleicht ist es bei Paulus gerade so. Und er sagt, ey, ihr lieben Galater, bei euch, nach der Freude über eure Rettung, habt ihr eine Rolle rückwärts gemacht. Ja? Ihr macht Schritte in die falschen Richtungen. Und ihr fangt mich wieder an, so zu leben, wie ihr vorher gelebt habt. Indem ihr euch immer wieder abmühen musstet und sagen musstet, was können wir tun, was können wir tun, was müssen wir tun. Und so erleben einige Menschen das, dass sie sich und vielleicht du auch dich fragst, wie kann ich denn jetzt diesen Segen empfangen? Ich will es ja, ich finde es ja toll, aber wie geht es? Das ist ein Prinzip, was mit einer sehr, sehr langen Strecke zu tun hat. Nämlich diese Wahrheiten, ja, zu wissen, ah, Gott versorgt uns, er segnet uns mit allem geistigen Segen, wir sind seine Erben, wir haben freien Zugang. Der muss diesen Weg von hier, von unserem Kopf, hier in unser Herz finden. Und das ist eine sehr, sehr lange Strecke unter Umständen. Diese Strecke zwischen Kopf und Herz. Aber warum ist das so? Unser Herz ist wie ein Boden, wie so ein fruchtbarer Boden, den man kultivieren muss. Und Gottes Wort und diese Wahrheiten sind wie kleine Samen, die in uns hineingepflanzt werden. Und diesen Samen muss man pflegen. Jesus erzählt so ein Beispiel von einem Gleichnis von einem Seemann oder vielleicht kennt ihr das unter dem Namen der vierfache Acker. Und das hilft uns vielleicht zu verstehen, was wir unsere Herzen sein müssen, damit dieses Wort in uns aufgehen kann. Ich erkläre das ganz kurz. Also Jesus, das steht in Markus 4, wer das gerne nachlesen möchte nachher. Und Jesus sagt, es ist ein Seemann, der geht und sehr, sehr großzügig streitet das Saatgut aus, überall hin. Und manches davon fällt auf den Weg, manches davon fällt auf so Steine, auf denen so ein bisschen Erde drauf liegt, manches fällt ins Gebüsch, aber der Großteil natürlich fällt auf den guten und vorbereiteten Boden. Und je nachdem, wo es hinfällt, erklärt Jesus dann, was damit passiert. Das auf dem Weg wird sofort von den Vögeln weggepickt, also es hat, letztlich ist es eine Verschwendung, es passiert nichts oder es versorgt andere, aber nicht den Bauern, nicht, also es entsteht keine Frucht. Dann gibt es Samenkörner, die auf die Steine fallen mit so ein bisschen Erde, die gehen erst auf, aber letztlich ist da nicht zu wenig Erde, zu wenig Substanz und auch da stirbt die Pflanze. Und dann fällt was ins Gebüsch und unterm Gebüsch geht es auf, aber letztlich ja, wird durch das ganze Gestrüpp, durch die Dornen, hält es das nicht. Und auch da wird keine Frucht kommen, sondern die Frucht kommt überall da, wo es auf den Acker fällt, wachsen kann und dann 30 bis 100-fach Frucht geben kann. Und Jesus erklärt den Leuten, was er damit meint. Er sagt nämlich, der Sämann in dieser Geschichte, das ist Gott, das ist der Vater. Und der Samen ist das Wort Gottes. Es ist das, was ausgesät wird. Und dieser Boden, das ist unser Herz. Das ist, wo es drauf fällt, wenn wir das hören. Wenn wir diese Geschichten hören, wenn wir in der Bibel lesen, wenn wir uns mit Gott beschäftigen, da fällt etwas in uns hinein. Es gibt vier verschiedene Orte, wo dieser Same hinfallen kann, aber nur einen fruchtbaren, und das ist der Herzensboden. Was Jesus hier sagt, ist, dass wir verstehen müssen, dass unser Herz der Schlüssel zu allem ist. Dein Herz, der Schlüssel zu deinem Leben. Er sogar dazu, ob das Wort Gottes in dir Frucht bringt oder nicht. Und deswegen müssen wir lernen, was kann ich mit meinem Herzen tun, wie kann ich es beschützen, wie kann ich es kultivieren, dass es eben Frucht bringt. Das Wort Gottes hat lebensspendende Kraft und das wird jetzt in mich hineingesät. Aber wenn ich nicht aufpasse, sagt Jesus, dann kann es durch Lügen geraubt werden, dann kann es durch Sorgen, durch Täuschung eingeengt werden, dann ja, alles Mögliche in meinem Umfeld, durch Ablenkung kann es direkt wieder geraubt werden. Was können wir also tun, um den richtigen Herzensboden zu haben, damit wir diese Wahrheiten kultivieren können in uns? Wie kann mein Herz weich und aufnahmefähig sein? Um das Wort Gottes, um das, was er spricht, was ihm wichtig ist, seine Gedanken, wie können wir das aufnehmen? Das Erste ist, wir können das Wort Gottes nur aufnehmen, wenn wir Lügen, Zweifel und Sorgen vorher entlarvt haben und rausgeschmissen haben. Gedanken, die in unserem Kopf abgehen. Es gehört zu unserer Verantwortung und unseren Entscheidungen, dass wir, ob wir den Sorgen dieser Welt erlauben, unser Herz zu verwirren, oder ob wir ja, uns auf diese göttliche Wahrheit fokussieren, auf das, was wir lesen und damit beschäftigen. Luther hat das in einer Geschichte einmal so erzählt, das kennen vielleicht die meisten von euch, dass er sagt so, du kannst nichts dagegen machen, dass die Vögel um deinen Kopf herumfliegen, aber du kannst was machen, bevor sie sich einnisten. Ja? Er spricht damit über die Gedanken. Er sagt, du hast die Entscheidung, ob du die Gedanken wegschicken kannst oder nicht, oder ob du sie einfach kultivierst und in dir drin lässt oder noch in deinem Herzen drin lässt. Wenn wir Worte in unser Herz lassen, die der Wahrheit des Wortes Gottes widersprechen, dann haben wir nicht auf unser Herz geachtet und dann passiert genau das. Und vielleicht lohnt sich das für dich, heute mal darüber nachzudenken oder später nachzudenken. Womit beschäftigst du dich viel? Welche Gedanken kultivierst du in deinem Herzen? Ist es tatsächlich, ich meine es jetzt nicht irgendwie anklagend oder so, weil ich weiß, in was für einer Welt wir auch leben und wie bestürmt wir werden von allen möglichen Nachrichten und Gedanken und was weiß ich was. Aber womit fühlst du dich am meisten? Nachrichten, Filme, Texte, Gerede. Vieles von dem, was wir sehen und hören und erleben, das lassen wir so ungefiltert in unser Herz und in unsere Gedanken. Wir beschäftigen uns so viel damit. Ja? Und vielleicht überlegst du mal, wo lässt du ganz bewusst Gottes Gedanken, sein Wort in dein Herz, ja? Bibelverse, über die du nachdenkst. Deswegen, darüber möchte ich jetzt im letzten Schritt mit euch noch einmal sprechen und nachdenken, wie wir diese Wahrheit in unserem Herzen richtig fruchtbar machen können. Also wir haben gelernt, es startet mit so einem kleinen Prinzip, mit diesem Samenprinzip, wie ganz häufig. Ja? Gott schenkt uns sein Wort und es ist so ein Prinzip, das immer von klein nach groß geht. Ja? Und das braucht auch eine gewisse Zeit. Im Psalm 1, direkt am Anfang der Psalmen, Vers 2 und 3 steht, glücklich ist der Mann, der seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nie verwelkt. Alles, was er tut, gelingt. Was ist das für eine krasse Verheißung? Was David hier beschreibt, ist, dass es, also er benutzt auch wieder das Bild des Samens oder eines Baumes, der Frucht bringt. Und er sagt hier, wer Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt, Tag und Nacht. Das Wort Sinnen hier, nachsinnen, hat das Bedeutungsspektrum von meditieren. Also mit anderen Worten, etwas betrachten, darüber nachdenken, sich etwas vorstellen, vielleicht auch so zu visualisieren. Ja? Du stellst dir vor, was bedeutet das denn eigentlich? Und das Meditieren des Wortes Gottes bedeutet also, du nimmst dir so ein Vers oder Worte oder über das, was Jesus nachgedacht hat und du versuchst es tiefer zu verstehen, du denkst darüber nach, du versuchst dir bildhaft vielleicht vorzustellen, wie das Wort Gottes in dir wirkt, was es ausmacht, wie es dein Herz, wie es deine Gedanken füllt und welche Auswirkungen das Wort Gottes für dich hat. Letztlich ist ja das, was wir hier im Gottesdienst machen, nichts anderes. Ja? Ich nehme einen Bibelvers oder einige Bibelverse, manchmal ein Kapitel oder eine Geschichte und ich versuche euch so einen Meditationsweg zu führen, euch Gedanken anzubieten, über die ihr nachdenken dürft und sollt. Und wenn wir das tun, dann malen wir so nach und nach ein neues Bild auf unser Herz, so im bildlichen Sinne. Also wir tauschen das, was Gott sagt und was ihm wichtig ist, aus gegen das, was wir vielleicht, ja, was wir durch unsere Prägung glauben. Und das ist ein großer Unterschied zur Meditation aus den fernöstlichen Religionen, wo es darum geht, sich komplett zu entleeren, zu sagen, ich will eigentlich, mein Ziel ist, nichts mehr zu haben. So, wenn wir über biblische Meditation oder Meditation mit der Bibel nachdenken, dann sagen wir, wir wollen uns mit dem Richtigen füllen. Wir wollen uns bewusst dem aussetzen, was Gott denkt. Und ich glaube, dass diese Art und Weise, wenn wir so auf unser Herz achten, dann wird es Auswirkungen auf unser Leben haben, weil wir plötzlich den Heiligen Geist einladen, in uns zu wirken. Der Heilige Geist, die Kraft Gottes, fängt an, in uns zu wirken. Und dann passiert etwas, was Paulus weiter in Galater 5 beschreibt. Er schreibt, wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, dann wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Und er hat vorher nochmal darüber geredet, wie sah das im Alten Bund in eurem Herzen aus? Welche Früchte waren da zu sehen? Und jetzt sagt er, welche Früchte wachsen in euch? Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Nichts davon steht im Widerspruch zum Gesetz. Wenn der Heilige Geist in dir lebt, wenn du diesen Boden kultivierst, dich mit ihm beschäftigst, dir Zeit nimmst, darüber nachdenkst, das versuchst dir vorzustellen, wie, was kann das für dein Leben bedeuten, wenn da drin steht, du bist ein geliebtes Kind, du brauchst keine Angst zu haben und du überträgst es auf deine Situation. Ja? Das kann ja manchmal im krassen Widerspruch zu dem stehen, was du vielleicht gerade erlebst. Aber du sagst, das ist jetzt, ich nehme das an, ich nehme diesen Frieden für mich an. Beschäftigst du dich mit dem Heiligen Geist und was passiert? Es fangen an, Früchte in dir zu wachsen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Wenn es Menschen gibt, die so sind, dann sind wir im Normalfall sehr gerne mit denen zusammen. Das ist angenehm. Diese Früchte sind schön. Und von dieser Freiheit, und jetzt kommen wir nochmal zu der Freiheit, die wir in Gott bekommen, von deiner Freiheit profitiert dann die Gemeinschaft um dich herum, jeder, egal ob Christ oder nicht Christ. Wenn du dich damit beschäftigst, wenn du deine Hausaufgaben machst, das Wort Gottes in dir wirken zu lassen, dann profitiert dein Umfeld, weil diese Früchte in dir wachsen werden. Vielleicht ist das mal ein Gedanke, über den es sich lohnt nachzudenken. Das Leben in Freiheit und das Leben im Geist gehören zu diesem neuen Bund von Jesus. Und wenn wir diese Wahrheiten kultivieren und uns damit beschäftigen, dann wachsen Früchte und wir erleben einen Segen, der uns vielleicht bis dahin noch verborgen blieb. Ich möchte mit einer kurzen Herausforderung für heute schließen und euch drei Fragen mitgeben, über die ihr gerne nachdenken könnt, ihr euch gerne auch abfotografieren könnt oder wie auch immer, aber denkt mal darüber nach. Die erste Frage ist, welche Gedanken, die du hast, die immer wieder hochkommen, welchen Gedanken möchtest du gerne gegen göttliche Wahrheit tauschen? Gibt es irgendwie Gedanken, wo du weißt, oh, ey, wenn ich den denke, dann ist der Zug schon abgefahren. Das bringt mich in irgendeine Richtung oder danach geht es mir schlecht. Welchen Gedanken möchtest du gegen göttliche Wahrheit tauschen? Und danach kannst du suchen in der Bibel, du kannst mit Leuten darüber reden, zu sagen, stimmt es wirklich, dieser Gedanke? Lohnt sich, dass ich mich mit dem beschäftige? Oder fällt dir irgendwas aus der Bibel ein, welchen Gedanken ich tauschen könnte? Der zweite Gedanke ist, hast du Gedanken oder welche Gedanken verhindern Frucht bei mir? Sag mal, die Früchte sind Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Also wenn du ständig denkst, boah, ich habe nicht genug, ne? Ich habe nicht genug, die anderen haben mehr. Es ist schwer, friedlich zu sein. Es ist auch schwer, geduldig zu sein, freundlich zu sein mit anderen, die mehr haben. Kann das vielleicht an den Gedanken liegen? Versuch doch mal zu identifizieren. Gibt es Gedanken in deinem Leben, die Frucht bei dir verhindern? Und die letzte Frage ist, wen möchte ich in der nächsten Woche von meinen geistlichen Früchten kosten lassen? Gibt es irgendjemanden, wo du sagst, boah, krass, also die Person, da muss ich gar nicht so viel über Jesus reden, ich möchte, dass sie von diesen Früchten, die ich habe, von meiner Freundlichkeit, von meiner Liebe, von meiner Geduld, von meiner Selbstbeherrschung, dass die davon kosten können und vielleicht Jesus dadurch ein Stückchen näher kennenlernen. Paulus ruft die Gemeinde zur Freiheit. Und Freiheit ist so viel mehr als unsere Freiheit vom Schuld. Es ist die Freiheit, einzutreten in das, was Gott für uns vorbereitet hat. Und dann in dieser Realität der neuen Familie auch den Segen dieser neuen Familie genießen zu können. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, ich möchte Danke sagen für diese Erinnerung, die wir durch Paulus hören, dass in dir und durch dich was völlig Neues in uns geschieht. Und ich bete für jeden Einzelnen von uns, der sich das auch wünscht, dass diese neue Realität mit all dem, was dazukommt, an Versorgung, an Früchten, an Gemeinschaft mit dir, an neuen Gedanken, dass uns das füllt und dass du uns daran erinnerst. Und dass wir nicht verpassen, weil wir denken, wir haben schon alles, dass wir nicht verpassen, was du noch viel, viel Größeres und viel, viel Schöneres für uns vorbereitet hast. Danke für deine Gegenwart hier. Amen.